frühere Berliner Gesundheitssenatorin Karleidze ist wegen Bestechlichkeit zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Berlin verurteilte auch den mitangeklagten Chef einer Marketingagentur wegen Bestechung zu einer Bewährungsstrafe. Das Gericht ordnete bei Karleidze die Einziehung von etwas mehr als 6.200 Euro an, bei ihrem Mitangeklagten 9.450 Euro. Die SPD-Politikerin hatte für die Planung ihrer Hochzeit eine Agentur ausgewählt, die später den Auftrag für eine Werbekampagne für die Gesundheitsverwaltung erhielt. Eine Rechnung für die Organisation der Hochzeit stellte die Werbeagentur nicht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, fordert von der Politik mehr Mut im Umgang mit den Zolldrohungen des US-Präsidenten Trump. Die Zukunft Deutschlands werde nicht in den USA gemacht, sagte DIW-Präsident Fratscher im rbb24-Inforadio. Matthias Wetzel, rbb24.
Fratscher forderte einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel. Nötig seien erhebliche Investitionen in Deutschland. Die 500 Milliarden aus dem Sondervermögen seien ein erster Schritt. Weitere Schritte müssten aber folgen. Dazu gehöre eine Steuerreform, die nicht nur Unternehmen, sondern auch kleine und mittlere Einkommen entlaste, sodass sich Arbeit mehr lohne. Auch die Sozialsysteme müssten verändert werden, sodass nicht immer die junge Generation stärker zur Kasse gebeten wird. Die besten Gegenzölle sind nach Fratschers Worten Zölle für US-Digitalkonzerne. Der Güterexport aus den USA nach Europa und Deutschland sei nicht besonders groß. Zölle für Tech-Konzerne täten dagegen den Amerikanern weh, vor allem denen, die Donald Trump unterstützen.
China hat neue Zölle auf Waren aus den USA angekündigt in Höhe von 34%. Sie sollen ab Mitte nächster Woche gelten. Das chinesische Handelsministerium hat außerdem angekündigt, dass für den Export von 7 seltenen Erden Kontrollen eingeführt würden. Zum Beispiel für Yttrium, das in Elektrogeräten verwendet wird. Die Ankündigung ist eine Reaktion auf den Schritt der USA, Waren aus fast allen Ländern der Welt mit höheren Zöllen zu belegen. Chinesische Produkte hat US-Präsident Trump mit zusätzlichen 34% Einfuhrzoll belegt. In den USA gerät Verteidigungsminister Hegseth wegen seiner Rolle in der sogenannten Chatgruppen-Affäre zunehmend unter Druck. Sein Ministerium, das Pentagon, hat eine interne Untersuchung angekündigt. Aus Washington Ulrich Ückerseifer.
Im Signal-Chat hatten sich Hegseth und andere Regierungsmitglieder über einen Angriff auf die Houthi-Miliz im Jemen ausgetauscht, der kurz danach begann. Dabei war ein Journalist zugeschaltet, der versehentlich zu der Gruppe eingeladen war und die Sicherheitspanne im Anschluss öffentlich gemacht hat. Der Messenger-Dienst Signal ist nicht Teil des sicheren Kommunikationsnetzwerks des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Die App verschlüsselt Nachrichten zwar, kann aber gehackt werden. Die oppositionellen Demokraten werfen der Regierung vor, durch die Sicherheitslücke das Leben von US-Soldaten gefährdet zu haben. Als Konsequenz fordern sie den Rücktritt des Verteidigungsministers. Hegseth selbst hat beteuert, keine konkreten Kriegspläne preisgegeben zu haben.
Der RBB hat sein organisatorisches und programmliches Konzept für die Sanierung des Senders vorgestellt. Zum Beispiel soll im RBB-Fernsehen das erfolgreiche Format Der Tag auf den Samstag ausgeweitet werden und damit das Heimatjournal inhaltlich übernehmen. Im Hörfunk sollen die Nachrichtenredaktionen aller Programme zusammengehen. Intendantin Demmer erklärte, man werde sicherstellen, dass der Sender weiterhin in Innovation und Programmentwicklung investieren kann. Insgesamt will der RBB Personal- und Honorarkosten in Höhe von 22 Millionen Euro sparen. 9 Millionen Euro, um die Zahlungsfähigkeit im kommenden Jahr zu sichern und 13 Millionen Euro für die digitale Transformation. Die Gesamtsumme entspricht einem Umfang von etwa 250 Stellen. Im Silokanal in Brandenburg an der Havel ist eine Leiche gefunden worden. Ein Spaziergänger habe den leblosen Körper entdeckt. Die Identität der Person sei noch unklar, wie eine Polizeisprecherin dem RBB gesagt hat. Ob es sich um den Mann handelt, der seit fast 3 Wochen nach einem Bootsunglück am kleinen Beetzsee vermisst wird, ist noch unklar. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag ein freundlicher Wechsel aus viel Sonne und wenigen Wolken. Zum Abend verbreitet wolkenlos, maximal 22 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 15 und in Buch 19 Grad, in Potsdam 18 und in Rüdersdorf 20 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen teils sonnig, teils wolkig bei 9 bis 14 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Inke Griebsch.
Willkommen zur letzten Stunde der Sendung. Die beginnen wir mit Musik aus dem Jahr 1944, erstaunlich unbeschwert, komponiert von Ralph Vaughan Williams. Der zweite Satz, Minuet and Musette von Ralph Vaughan Williams aus seinem Oboenkonzert in A-Moll war das. Wir haben hier David Theodore gehört, der hat die Solo-Oboe gespielt und begleitet wurde er von dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Brian Thompson. Ja, Musik mit einem sehr volkstümlichen Charakter und erstaunlich, dass das im Kriegsjahr 1944 entstanden ist. Besonders für Musikerinnen und Musiker, die viel lieber im Konzertsaal vor Publikum spielen, als Studioaufnahmen zu machen, war die Covid-Pandemie eine schwierige Zeit, also auch für die Pianistin Elisabeth Leonskaja. Sie liebt es nämlich, live vor Publikum zu spielen. Ja, und am Anfang dieser Zeit der geschlossenen Konzerthäuser, das war da natürlich nicht möglich. Sie sagt, sie hat sich gefühlt, als ob sie gegen eine Glasscheibe geprallt wäre und dann erstmal in einem schockähnlichen Zustand verharrt war. Doch dann wurde ihr klar, die Arbeit an sich muss ja weitergehen. Ja, und sie ging auch weiter. Elisabeth Leonskaja hat die Zeit und die Möglichkeit genutzt, ein Projekt zu verwirklichen: die Gesamtaufnahme der Klaviersonaten von Wolfgang Amadeus Mozart. Und hier aus dieser Gesamtaufnahme spielt jetzt Elisabeth Leonskaja die Sonate in A-Moll, Köchelverzeichnis 319 von Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Die Pianistin Elisabeth Leonskaja hat alle Klaviersonaten von Wolfgang Amadeus Mozart aufgenommen. Das hier war die Sonate in A-Moll, Köchelverzeichnis 310.
Radio 3. Lesung.
Und heute senden wir die vierte Folge aus dem einzigen Roman von Rainer Maria Rilke, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge. Dieser Malte Lauritz Brigge ist ein junger dänischer Adliger, der sich um 1900 in Paris aufhält. Er versucht, seine Furcht zu ergründen, und da erinnert er sich an ein Erlebnis in seiner Kindheit. Im Schloss seines Großvaters Graf Brahe war ein Geist erschienen. Während die Familie gemeinsam beim Abendessen saß, tauchte plötzlich Christine Brahe auf, eine längst verstorbene Verwandte. Maltes Großvater und auch der Vater und sein Cousin Erik, die auch anwesend waren, gerieten in Aufruhr. Nur Malte Lauritz nicht. Er widersteht dem Druck dieser seltsamen Erscheinung. Es liest Klaus Nägelin.
Ich wusste damals nichts von ihrer Geschichte. Ich wusste nicht, dass sie vor langer, langer Zeit in ihrem zweiten Kindbett gestorben war, einen Knaben gebärend, der zu einem bangen und grausamen Schicksal heranwuchs. Ich wusste nicht, dass sie eine Gestorbene war. Aber mein Vater wusste es. Hatte er, der leidenschaftlich war und auf Konsequenz und Klarheit angelegt, sich zwingen wollen, in Fassung und ohne zu fragen, dieses Abenteuer auszuhalten? Ich sah, ohne zu begreifen, wie er mit sich kämpfte. Ich erlebte es, ohne zu verstehen, wie er sich endlich bezwang. Das war, als wir Christine Brahe zum letzten Mal sahen. Dieses Mal war auch Fräulein Mathilde zu Tische erschienen, aber sie war anders als sonst. Wie in den ersten Tagen nach unserer Ankunft sprach sie unaufhörlich, ohne bestimmten Zusammenhang und fortwährend sich verwirrend. Und dabei war eine körperliche Unruhe in ihr, die sie nötigte, sich beständig etwas am Haar oder am Kleide zu richten, bis sie unvermutet mit einem hohen klagenden Schrei aufsprang und verschwand. In demselben Augenblick wandten sich meine Blicke unwillkürlich nach der gewissen Türe. Und wirklich, Christine Brahe trat ein. Mein Nachbar, der Major, machte eine heftige kurze Bewegung, die sich in meinen Körper fortpflanzte. Aber er hatte offenbar keine Kraft mehr, sich zu erheben. Sein braunes, altes, fleckiges Gesicht wendete sich von einem zum anderen, sein Mund stand offen und die Zunge wand sich hinter den verdorbenen Zähnen. Dann auf einmal war dieses Gesicht fort und sein grauer Kopf lag auf dem Tische und seine Arme lagen wie in Stücken darüber und darunter. Und irgendwo kam eine welke, fleckige Hand hervor und bebte. Und nun ging Christine Brahe vorbei, Schritt für Schritt, langsam wie eine Kranke, durch unbeschreibliche Stille, in die nur ein einziger wimmernder Laut hineinklang, wie eines alten Hundes. Aber da schob sich links von dem großen silbernen Schwan, der mit Narzissen gefüllt war, die große Maske des Alten hervor, mit ihrem grauen Lächeln. Er hob sein Weinglas meinem Vater zu. Und nun sah ich, wie mein Vater, gerade als Christine Brahe hinter seinem Sessel vorüberkam, nach seinem Glase griff und es, wie etwas sehr Schweres, eine Handbreit über den Tisch hob. Und noch in dieser Nacht reisten wir. Bibliothek Nationale. Ich sitze und lese einen Dichter. Es sind viele Leute im Saal, aber man spürt sie nicht. Sie sind in den Büchern. Manchmal bewegen sie sich in den Blättern, wie Menschen, die schlafen und sich umwenden zwischen zwei Träumen. Ach, wie gut ist es doch, unter lesenden Menschen zu sein. Warum sind sie nicht immer so? Du kannst hingehen zu einem und ihn leise anrühren, er fühlt nichts. Und stößt du einen Nachbar beim Aufstehen ein wenig an und entschuldigst dich, so nickt er nach der Seite, auf der er deine Stimme hört. Sein Gesicht wendet sich dir zu und sieht dich nicht. Und sein Haar ist wie das Haar eines Schlafenden. Wie wohl das tut. Und ich sitze und habe einen Dichter. Was für ein Schicksal. Es sind jetzt vielleicht 300 Leute im Saale, die lesen, aber es ist unmöglich, dass sie jeder einzelne einen Dichter haben. Weiß Gott, was sie haben. 300 Dichter gibt es nicht. Aber sieh nur, was für ein Schicksal. Ich, vielleicht der armseligste von diesen Lesenden, ein Ausländer, ich habe einen Dichter. Obwohl ich arm bin. Obwohl mein Anzug, den ich täglich trage, anfängt, gewisse Stellen zu bekommen. Obwohl gegen meine Schuhe sich das und jenes einwenden ließe. Zwar mein Kragen ist rein, meine Wäsche auch, und ich könnte, wie ich bin, in eine beliebige Konditorei gehen. Womöglich auf den großen Boulevards. Und könnte mit meiner Hand getrost in einen Kuchenteller greifen und etwas nehmen. Man würde nichts Auffälliges darin finden und mich nicht schelten und hinausweisen. Denn es ist immerhin eine Hand aus den guten Kreisen. Eine Hand, die 4 bis 5 Mal täglich gewaschen wird. Ja, es ist nichts hinter den Nägeln. Der Schreibfinger ist ohne Tinte und besonders die Gelenke sind tadellos. Bis dorthin waschen arme Leute sich nicht. Das ist eine bekannte Tatsache. Man kann also aus ihrer Reinlichkeit gewisse Schlüsse ziehen. Man zieht sie auch. In den Geschäften zieht man sie. Aber es gibt doch ein paar Existenzen auf dem Boulevard Saint-Michel zum Beispiel und in der Rue Racine. Die lassen sich nicht irre machen, die pfeifen auf die Gelenke. Die sehen mich an und wissen es. Die wissen, dass ich eigentlich zu ihnen gehöre, dass ich nur ein bisschen Komödie spiele. Es ist ja Fasching. Und sie wollen mir den Spaß nicht verderben. Sie grinsen nur so ein bisschen und zwinkern mit den Augen. Kein Mensch hat's gesehen. Im Übrigen behandeln sie mich wie einen Herrn. Es muss nur jemand in der Nähe sein, dann tun sie sogar untertänig, tun, als ob ich einen Pelz anhätte und meinen Wagen hinter mir herführe. Manchmal gebe ich ihnen 2 Sous und zittere, sie könnten sie abweisen, aber sie nehmen sie an. Und es wäre alles in Ordnung, wenn sie nicht wieder ein wenig gegrinst und gezwinkert hätten. Wer sind diese Leute? Was wollen sie von mir? Warten sie auf mich? Woran erkennen sie mich? Es ist wahr, mein Bart sieht etwas vernachlässigt aus und ein ganz, ganz klein wenig erinnert er an ihre kranken, alten, verblichenen Bärte, die mir immer Eindruck gemacht haben. Aber habe ich nicht das Recht, meinen Bart zu vernachlässigen? Viele beschäftigte Menschen tun das und es fällt doch niemandem ein, sie deshalb gleich zu den Fortgeworfenen zu zählen. Denn das ist mir klar, dass das die Fortgeworfenen sind, nicht nur Bettler. Nein, es sind eigentlich keine Bettler. Man muss Unterschiede machen. Es sind Abfälle, Schalen von Menschen, die das Schicksal ausgespien hat. Feucht vom Speichel des Schicksals kleben sie an einer Mauer, an einer Laterne, an einer Plakatsäule. Oder sie rinnen langsam die Gasse herunter mit einer dunklen, schmutzigen Spur hinter sich her. Was in aller Welt wollte dieser Alte von mir? Die mit einer Nachttischschublade, in der einige Knöpfe und Nadeln herumrollten, aus irgendeinem Loch herausgekrochen war. Weshalb ging sie immer neben mir und beobachtete mich? Als ob sie versuchte, mich zu erkennen mit ihren Triefaugen, die aussahen, als hätte ihr ein kranker grünen Schleim in die blutigen Lider gespuckt. Und wie kam damals jene graue kleine Frau dazu, eine Viertelstunde lang vor einem Schaufenster an meiner Seite zu stehen, während sie mir einen alten, langen Bleistift zeigte, der unendlich langsam aus ihren schlechten, geschlossenen Händen sich herausschob. Ich tat, als betrachtete ich die ausgelegten Sachen und merkte nichts. Sie aber wusste, dass ich sie gesehen hatte. Sie wusste, dass ich stand und nachdachte, was sie eigentlich täte. Denn dass es sich nicht um den Bleistift handeln konnte, begriff ich wohl. Ich fühlte, dass das ein Zeichen war, ein Zeichen für Eingeweihte, ein Zeichen, das die Fortgeworfenen kennen. Ich ahnte, sie bedeutete mir, ich müsste irgendwohin kommen oder etwas tun. Und das Seltsamste war, dass ich immerfort das Gefühl nicht los wurde, es bestünde tatsächlich eine gewisse Verabredung, zu der dieses Zeichen gehörte. Und diese Szene wäre im Grunde etwas, was ich hätte erwarten müssen. Das war vor 2 Wochen. Aber nun vergeht fast kein Tag ohne eine solche Begegnung. Nicht nur in der Dämmerung, am Mittag, in den dichtesten Straßen geschieht es, dass plötzlich ein kleiner Mann oder eine alte Frau da ist, nickt, mir etwas zeigt und wieder verschwindet, als wäre nun alles Nötige getan. Es ist möglich, dass es ihnen eines Tages einfällt, bis in meine Stube zu kommen. Sie wissen bestimmt, wo ich wohne, und sie werden es schon einrichten, dass der Concierge sie nicht aufhält. Aber hier, meine Lieben, hier bin ich sicher vor euch. Man muss eine besondere Karte haben, um in diesen Saal eintreten zu können. Diese Karte habe ich vor euch voraus. Ich gehe ein wenig scheu, wie man sich denken kann, durch die Straßen. Aber schließlich stehe ich vor einer Glastür, öffne sie, als ob ich zu Hause wäre, weise an der nächsten Tür meine Karte vor, ganz genau wie ihr mir eure Dinge zeigt, nur mit dem Unterschiede, dass man mich versteht und begreift, was ich meine, und dann bin ich zwischen diesen Büchern, bin euch weggenommen, als ob ich gestorben wäre, und sitze und lese einen Dichter. Ihr wisst nicht, was das ist, ein Dichter? Verlaine. Nichts? Keine Erinnerung? Nein. Ihr habt ihn nicht unterschieden unter denen, die ihr kanntet? Unterschiede macht ihr keine, ich weiß. Aber es ist ein anderer Dichter, den ich lese. Einer, der nicht in Paris wohnt. Ein ganz anderer. Einer, der ein stilles Haus hat im Gebirge. Der klingt wie eine Glocke in reiner Luft. Ein glücklicher Dichter, der von seinem Fenster erzählt und von den Glastüren seines Bücherschrankes, die eine liebe, einsame Weite nachdenklich spiegeln. Gerade der Dichter ist es, der ich hätte werden wollen. Denn er weiß von den Mädchen so viel, und ich hätte auch viel von ihnen gewusst. Er weiß von Mädchen, die vor 100 Jahren gelebt haben. Es tut nichts mehr, dass sie tot sind, denn er weiß alles. Und das ist die Hauptsache. Er spricht ihre Namen aus, diese leisen, schlank geschriebenen Namen mit den altmodischen Schleifen in den langen Buchstaben und die erwachsenen Namen ihrer älteren Freundinnen, in denen schon ein klein wenig Schicksal mitklingt, ein klein wenig Enttäuschung und Tod. Vielleicht liegen in einem Fach seines Mahagonischreibtisches ihre verblichenen Briefe und die gelösten Blätter ihrer Tagebücher, in denen Geburtstage stehen, Sommerpartien, Geburtstage. Oder es kann sein, dass es in der bauchigen Kommode im Hintergrunde seines Schlafzimmers eine Schublade gibt, in der ihre Frühjahrskleider aufgehoben sind. Weiße Kleider, die um Ostern zum ersten Mal angezogen wurden. Kleider aus getupftem Tüll, die eigentlich in den Sommer gehören, den man nicht erwarten konnte. Oh, was für ein glückliches Schicksal, in der stillen Stube eines ererbten Hauses zu sitzen unter lauter ruhigen, sesshaften Dingen. Und draußen, im leichten, lichtgrünen Garten, die ersten Meisen zu hören, die sich versuchen, und in der Ferne die Dorfuhr. Zu sitzen und auf einen warmen Streifen Nachmittagssonne zu sehen und vieles von vergangenen Mädchen zu wissen und ein Dichter zu sein. Und zu denken, dass ich auch so ein Dichter geworden wäre, wenn ich irgendwo hätte wohnen dürfen, irgendwo auf der Welt. In einem von den vielen verschlossenen Landhäusern, um die sich niemand bekümmert. Ich hätte ein einziges Zimmer gebraucht, das lichte Zimmer im Giebel. Da hätte ich drinnen gelebt mit meinen alten Dingen, den Familienbildern, den Büchern. Und einen Lehnstuhl hätte ich gehabt und Blumen und Hunde und einen starken Stock für die steinigen Wege. Und nichts sonst. Nur ein Buch in gelbliches, elfenbeinfarbiges Leder gebunden, mit einem alten blumigen Muster als Vorsatz. Da hinein hätte ich geschrieben. Ich hätte viel geschrieben, denn ich hätte viele Gedanken gehabt und Erinnerungen von vielen. Aber es ist anders gekommen. Gott wird wissen, warum. Meine alten Möbel faulen in einer Scheune, in die ich sie habe stellen dürfen, und ich selbst, ja, mein Gott, ich habe kein Dach über mir, und es regnet mir in die Augen. Manchmal gehe ich an kleinen Läden vorbei, in der Rue de Seine etwa. Händler mit Altsachen oder kleine Buchantiquare oder Kupferstichverkäufer mit überfüllten Schaufenstern. Nie tritt jemand bei ihnen ein, sie machen offenbar keine Geschäfte. Sieht man aber hinein, so sitzen sie, sitzen und lesen, unbesorgt. Sorgen nicht um morgen, ängstigen sich nicht um ein Gelingen, haben einen Hund, der vor ihnen sitzt, gut aufgelegt. Oder eine Katze, die Stille noch größer macht, indem sie die Bücherreihen entlang streicht, als wischte sie die Namen von den Rücken. Ach, wenn das genügte, Ich wünschte manchmal, mir so ein volles Schaufenster zu kaufen und mich mit einem Hund dahinter zu setzen. Für 20 Jahre. Es ist gut, es laut zu sagen. Es ist nichts geschehen. Noch einmal. Es ist nichts geschehen. Hilft es? Dass mein Ofen wieder einmal geraucht hat und ich ausgehen musste, das ist doch wirklich kein Unglück. Dass ich mich matt und erkältet fühle, hat nichts zu bedeuten. Dass ich den ganzen Tag in den Gassen umhergelaufen bin, ist meine eigene Schuld. Ich hätte ebenso gut im Louvre sitzen können. Oder nein, das hätte ich nicht. Dort sind gewisse Leute, die sich wärmen wollen. Sie sitzen auf den Samtbänken und ihre Füße stehen wie große leere Stiefel nebeneinander auf den Gittern der Heizungen. Es sind äußerst bescheidene Männer, die dankbar sind, wenn die Diener in den dunklen Uniformen mit den vielen Orden sie dulden. Aber wenn ich eintrete, so grinsen sie. Grinsen und nicken ein wenig. Und dann, wenn ich vor den Bildern hin und her gehe, behalten sie mich im Auge, immer im Auge, immer in diesem umgerührten, zusammengeflossenen Auge. Es war also gut, dass ich nicht ins Louvre gegangen bin. Ich bin immer unterwegs gewesen, weiß der Himmel in wie vielen Städten, Stadtteilen, Friedhöfen, Brücken und Durchgängen. Irgendwo habe ich einen Mann gesehen, der einen Gemüsewagen vor sich herschob. Er schrie: Chou-fleur, Chou-fleur, das Fleur mit eigentümlich trübem Ö. Neben ihm ging eine eckige, hässliche Frau, die ihn von Zeit zu Zeit anstieß. Und wenn sie ihn anstieß, so schrie er. Manchmal schrie er auch von selbst, aber dann war es umsonst gewesen und er musste gleich darauf wieder schreien, weil man vor einem Hause war, welches kaufte. Habe ich schon gesagt, dass er blind war? Nein? Also, er war blind. Er war blind und schrie. Ich fälsche, wenn ich das sage. Ich unterschlage den Wagen, den er schob. Ich tue, als hätte ich nicht bemerkt, dass er Blumenkohl ausrief. Aber ist das wesentlich? Und wenn es auch wesentlich wäre, kommt es nicht darauf an, was die ganze Sache für mich gewesen ist. Ich habe einen alten Mann gesehen, der blind war und schrie. Das habe ich gesehen. Gesehen. Wird man es glauben, dass es solche Häuser gibt? Nein, man wird sagen, ich fälsche. Diesmal ist es Wahrheit. Nichts weggelassen, natürlich auch nichts hinzugetan. Woher sollte ich es nehmen? Man weiß, dass ich arm bin, man weiß es. Häuser? Aber um genau zu sein, es waren Häuser, die nicht mehr da waren. Häuser, die man abgebrochen hatte, von oben bis unten. Was da war, das waren die anderen Häuser, die daneben gestanden hatten, hohe Nachbarhäuser. Offenbar waren sie in Gefahr, umzufallen, seit man nebenan alles weggenommen hatte. Denn ein ganzes Gerüst von langen, geteerten Mastbäumen war schräg zwischen den Grund des Schuttplatzes und die bloßgelegte Mauer gerammt. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dass ich diese Mauer meine. Aber es war sozusagen nicht die erste Mauer der vorhandenen Häuser, was man doch hätte annehmen müssen, sondern die letzte der früheren. Man sah ihre Innenseite. Man sah in den verschiedenen Stockwerken Zimmerwände, an denen noch die Tapeten klebten, da und dort den Ansatz des Fußbodens oder der Decke. Neben den Zimmerwänden blieb die ganze Mauer entlang noch ein schmutzig weißer Raum, und durch diesen kroch in unsäglich widerlichen, wurmweichen, gleichsam verdauenden Bewegungen die offene, rostfleckige Rinne der Abortröhre. Von den Wegen, die das Leuchtgas gegangen war, waren graue, staubige Spuren am Rande der Decken geblieben, und sie bogen da und dort ganz unerwartet rundum und kamen in die farbige Wand hineingelaufen und in ein Loch hinein, das schwarz und rücksichtslos ausgerissen war.
Das war Folge 4 unserer Lesung, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge aus dem Roman von Rainer Maria Rilke. Gelesen von Klaus Nägelin in einer Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1974. Die Fortsetzungen senden wir am Montag, wie gehabt, um 13.30 Uhr und noch einmal abends 23.03 Uhr. Alle Folgen des Romans finden Sie schon jetzt online auf radio3.de und in der ARD-Audiothek. Thank you. Das Maxwell Quartet hat den Finalsatz aus dem Streichquartett in G-Dur Nummer 81 von Joseph Haydn gespielt. Musik vom neuen Album. Da ist Haydn und Folk Music from Scotland drauf beim neuen Album des Maxwell Quartett. Gleich gibt's hier die Nachrichten und danach die Sendung Meine Musik. Heute ist meine Kollegin Fanny Tank am Mikrofon. Ich bin Imke Griebsch und verabschiede mich mit einem Sinfoniesatz von Johann Melchior Molter. Thank you.
Max liebt die Tochter des Erbförsters, Agathe. Doch Hochzeit gibt's nur, wenn Max ein genialer Probeschuss gelingt. Ein ziemliches Handicap. Ein Trick muss her. Die magischen Freikugeln treffen jedes Ziel. Nur sind sie auch Teufelszeug. Webers romantische Oper Der Freischütz. Liebe, Magie und sogar ein Happy End. Die Musik hinreißend. Das Abenteuer in der Wolfsschlucht ist jetzt in den Konzertsaal verlegt. Antonello Manacorda dirigiert ein herausragendes Sängerensemble, den RIAS Kammerchor Berlin und die Kammerakademie Potsdam. Der Freischütz in einer konzertanten Aufführung am 28. April im Nikolaisaal Potsdam und am 5. Mai in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
14 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 14 Uhr. Die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Karleitsche von der SPD ist wegen Bestechlichkeit verurteilt worden. Sie hat eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten erhalten. Alexander Schmidt-Hirschfelder, RBB 24.
Das Landgericht ordnete zudem an, dass bei Karleitsche mehr als 6.200 Euro eingezogen werden. Karleitsche hatte während ihrer Amtszeit eine Werbeagentur mit der Planung ihrer Hochzeit beauftragt. Eine Rechnung wurde dafür nicht gestellt. Stattdessen soll sich die Agentur erhofft haben, den Zuschlag für eine Werbekampagne aus der Gesundheitsverwaltung zu erhalten. Karleitsche hat bis zuletzt bestritten, bestechlich zu sein. Sie habe nicht gewusst, dass die Kosten für die Hochzeit nicht bezahlt wurden. Den mitangeklagten Chef der Marketingagentur verurteilte das Gericht wegen Bestechung zu 1 Jahr und 3 Monaten auf Bewährung.
Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben droht ein unbefristeter Streik. In einer Urabstimmung haben 95,4% der Mitglieder der Gewerkschaft Verdi dafür gestimmt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur und beruft sich auch auf Gewerkschaftskreise. Ob der unbefristete Streik tatsächlich kommt, ist aber noch offen. Zurzeit herrscht eine Friedenspflicht, weil noch bis Donnerstag kommende Woche eine Schlichtung läuft. Die Schlichter sind Brandenburgs früherer Ministerpräsident Platzek für die BVG und Thüringens Ex-Regierungschef Ramelow für Verdi. China hat neue Zölle auf Waren aus den USA angekündigt in Höhe von 34%. Sie sollen ab Mitte nächster Woche gelten. Das chinesische Handelsministerium hat außerdem angekündigt, dass für den Export von 7 seltenen Erden Kontrollen eingeführt würden, zum Beispiel für Yttrium, das in Elektrogeräten verwendet wird. Die Ankündigung ist eine Reaktion auf den Schritt der USA, Waren aus fast allen Ländern der Welt mit höheren Zöllen zu belegen. Chinesische Produkte hat US-Präsident Trump mit zusätzlichen 34% Einfuhrzoll belegt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, fordert von der Politik mehr Mut im Umgang mit den Zolldrohungen des US-Präsidenten Trump. Die Zukunft Deutschlands werde nicht in den USA gemacht.